Was mir aber immer aufgefallen ist, dass es einfach unterwegs total schwierig ist, was Frisches, Leckeres, Veganes auf die Hand zu bekommen. Und gleichzeitig dachte ich mir so, okay, wo kommt man eigentlich am häufigsten vorbei, wenn man unterwegs ist? Ob ich jetzt in der U-Bahn irgendwie irgendwo hinfahre, ob ich mit der Arbeit unterwegs bin, ob ich Urlaub mache, ob ich in einer anderen Stadt zu Besuch bin. Bäckereien gibt es überall.
Hier ist der Isar-Kanal. Deine Wellenlänge für ein zukunftsfähiges München. Für mehr Veganes auf die Hand. Lecker Schmecker bei jedem Bäcker. Wir sind das Kreativkollektiv Rehab Republic und experimentierfreudige Einfach-mal-Macher. Wir starten Aktionen, um nicht mehr nur über Veränderung zu reden. Gemeinsam mit dir gestalten wir die Welt ein bisschen schöner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Isar-Kanal-Podcasts. Mein Name ist Sina.
Ich bin Kairon.
Und wir freuen uns, euch heute durch diese Folge zum Thema vegane Snacks begleiten zu dürfen.
Und für alle, die sich jetzt fragen, hä, Isar-Kanal, wer macht das eigentlich? Sina, kurzer Elevator-Pitch. Was ist Rehab Republic und was machen wir hier?
Yes, Rehab Republic ist ein Verein, der seit über 10 Jahren hier in, vor allem hier in München, Projekte macht rund ums Thema Nachhaltigkeit. Wir versuchen mit viel Freude und Spaß auf positive Art und Weise Werbung für nachhaltige Ideen zu machen. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir in unserem Isar-Kanal-Podcast positive Beispiele des Wandels hörbar machen, aber auch indem wir verschiedene Aktionen machen, Kampagnen, wie zum Beispiel unser Projekt Fancy Flancy für Leckerschmecker vegane Snacks beim Bäcker.
Und für alle Leute, die sich jetzt fragen, wer sind diese zwei random Stimmen? Ganz kurz, wie wir eigentlich hierher gekommen sind.
Ja, warum sitzen wir heute hier und moderieren diesen Podcast? Bei mir ist es eigentlich recht einfach zu erklären. Ich arbeite ja bei Rehab Republic und betreue da in meiner Rolle als Ehrenamtskoordinatorin sowohl den Isar-Kanal-Podcast als auch das Fancy Plancy Projekt. Deshalb bin ich relativ nah an den Projekten dran und so auch irgendwie in die Folge reingerutscht. Aber natürlich auch aus persönlichem Interesse, weil das Thema Ernährung so mein persönlicher Zugang zum Engagement im Bereich Nachhaltigkeit war und weil ich selbst seit einigen Jahren auch vegan lebe.
Bei mir ist es nicht ganz so. Ich bin ehrenamtlich bei Rehab Republic und engagiere mich hauptsächlich für die beiden Projekte Cleanups und Schnibbelpartys. Für alle, die sich jetzt fragen, hä, Cleanups und Schnibbelpartys, was ist das eigentlich? Geht einfach kurz auf rehab-republic.de, da sind alle unsere Projekte ziemlich gut erklärt. Und ja, hier für den Podcast, bin nicht bei Fancy Flancy aktiv in dem Projekt, aber als sehr engagierter Flexiganer sind vegane Snacks beim Bäcker dann doch irgendwie auch interessant für mich und deswegen und auch aus Diversity-Gründen, weil es hieß, es braucht zu Sinas weiblicher Stimme auch noch eine männliche Stimme, weil es bestimmt angenehmer ist für die Zuhörerin. Genau, bin ich dazu gekommen, hier die Ehre zu haben, mit moderieren zu dürfen.
Kairon, du hast gerade gesagt, dass du Flexiganer bist. Was heißt denn das konkret? Wie sieht dein flexiganischer Alltag aus?
Eigentlich relativ einfach. Ich versuche, soweit ich kann und wenn es die Möglichkeit gibt, vegane Alternativen zu nutzen und zu kaufen und zu konsumieren. Wenn es die aber auch mal nicht gibt, dann breche ich mir jetzt auch kein Bein und hole mir dann eben doch die Käsebreze oder sowas. Aber ich bin dann doch immer stets bemüht, auch bei den Bäckereien zum Beispiel einfach nachzufragen, hey, habt ihr irgendwas Veganes? Weil ich auch glaube, dass Nachfrage irgendwo das Angebot schafft und auch ein bisschen bei allen Leuten, die da in dem System mitarbeiten, ein bisschen Awareness schafft.
Voll spannend. Mir tatsächlich fällt es manchmal schwer oder ich habe manchmal einfach keine Lust, immer nachfragen zu müssen, ist das Brot oder die Semmel zum Beispiel jetzt in der Bäckerei vegan? Das nervt mich manchmal total und deswegen freue ich mich, wenn es Leute gibt wie dich, die nachfragen und die vielleicht auch dafür sorgen, dass es gut gekennzeichnet ist, damit ich nicht jedes Mal nachfragen muss, wenn ich keine Lust dazu habe.
Kann ich auch voll verstehen. Fände ich auch mega cool, wenn Bäckereien das einfach cool kennzeichnen würden. Oftmals sind die aber relativ weit weg vom Thema. Aber genau deshalb gibt es ja Fancy Flancy. Und ich habe mit Lila, der Gründerin und Wupperin von Fancy Flancy, gesprochen. Und wir können ja einfach mal kurz reinhören. Hi Lila.
Hallo.
Mega cool, dass du heute dabei bist als Gründerin und immer noch Wupperin von Fancy Flancy.
Vielleicht können wir einfach direkt mal starten und unseren Zuhörer und Zuhörerinnen einfach kurz erzählen, wie du damals auf die Idee von Fancy Flancy gekommen bist und ja, was es eigentlich ist überhaupt.
Voll gerne. Eigentlich ganz simpel. Ich ernähre mich selber seit einigen Jahren vegan und grundsätzlich klappt es ganz gut, wenn es darum geht, irgendwie einzukaufen, sich dann was zu kochen, auch mal ins Café zu gehen oder ins Restaurant. Gerade auch, wenn man in der Stadt wohnt, in München. Was mir aber immer aufgefallen ist, dass es einfach unterwegs total schwierig ist, was Frisches, Leckeres, Veganes auf die Hand zu bekommen. Und gleichzeitig dachte ich mir so, okay, wo kommt man eigentlich am häufigsten vorbei, wenn man unterwegs ist? Ob ich jetzt in der U-Bahn irgendwie irgendwo hinfahre, ob ich mit der Arbeit unterwegs bin, ob ich Urlaub mache, ob ich in einer anderen Stadt zu Besuch bin. Bäckereien gibt's überall. Und gerade in Bäckereien sieht's aber irgendwie ganz schön karg aus, was vegane Snacks angeht. Und dann haben wir uns gedacht, das wollen wir ändern.
Okay, cool. Klingt nach irgendwie einer ziemlich pragmatischen Lösung. Dann vielleicht, jetzt wissen wir so ungefähr, um was es geht. Kannst du nochmal so ganz crisp als Elevator-Pitch uns vielleicht erklären, was ist denn das finale Ziel von Fancy Flancy? Also wie sieht die Welt aus, wenn Fancy Flancy quasi das Ziel erreicht hat?
Also wir wünschen uns ganz konkret, dass möglichst viele Bäckereien, zunächst in München, aber dann natürlich gerne auch deutschlandweit, ihr Sortiment um vegane Snacks erweitern. Unter veganen Snacks verstehen wir jetzt nicht einfach nur irgend so eine Semmel oder ein Kastenbrot, was man sich erst noch selber belegen muss, sondern eben tatsächlich Sandwiches, Wraps, süße Teilchen, Kuchen, Muffins, solche Sachen. Genau, und idealerweise oder das Minimum ist, dass wir sagen, jede Bäckerei hat mindestens einen salzigen und einen süßen veganen Snack im Sortiment, der gekennzeichnet ist. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es mehr als nur jeweils einen süßen und salzigen Snack gäbe.
Okay, voll cool. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Mir geht's auch oft so. Ich bin zwar nicht 100% strikt vegan, aber freue mich auch immer, wenn ich eine vegane, coole Option habe, die so to go und ready to eat ist.
Ja, total.
Ja, mega cool. Du hast jetzt eigentlich quasi schon gesagt, der Fokus liegt auf Bäckereien. Was macht ihr denn konkret mit den Bäckereien?
Also zum einen haben wir mit Gründung des Projekts eine Webseite aufgelegt, fancy-pflanzi.de. Da haben wir eine Service-Sektion eingerichtet mit vielfältigen Hintergrundinformationen, praktischen Tipps, Hinweisen und so weiter für Bäckereien, die Lust haben, veganes Sortiment aufzunehmen. Da geben wir denen einfach praktische Hilfestellungen. Und Bäckereien, die schon vegane Snacks im Sortiment haben, die machen wir online sichtbar. Und wenn sie ein besonders cooles veganes Snack-Angebot haben, das heißt mehr als eben nur das kritische Minimum, das wir uns wünschen, dann zeichnen wir die auch mit einer Urkunde aus. Und dann zu ausgewählten Anlässen, beispielsweise im Rahmen vom Veganuary zur Fastenzeit oder auch zum Weltvegan-Tag, schauen wir, dass wir auch mit Social-Media-Aktionen beispielsweise Aufmerksamkeit generieren.
Voll cool. Das heißt, Bäckereien können auch einfach auf euch zukommen, wenn die quasi sagen, hey, klingt irgendwie cool, haben uns noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wir wissen gar nicht, wo wir eigentlich anfangen sollen. Da könnt ihr quasi dann helfen.
Genau, also wir sind jetzt dann nicht die wirkliche Fachberatungsstelle, diese Expertise haben wir nicht, aber wir sind eine Schnittstelle. Das heißt, wir bündeln Informationen beispielsweise, wo gibt's Fortbildungen spezifische für Bäckereien, was sind Zulieferer von veganen Zutaten, die Bäckereien vielleicht auch genau mit den Bäckereien in Kontakt treten möchten. Wie kann man irgendwie vegane Snacks gut kennzeichnen? Was sind einfach auch Ersatzzutaten zu den klassischen tierischen Produkten, sage ich mal, die verwendet werden, wie Butter, Milch und Eier? In diese Richtung sammeln wir die ganzen Infos. Und wir haben auch Kontakt eben zu Zulieferern und anderen Stellen, die dann auch weiter beraten können.
Cool, super. Du hast jetzt ganz viele Aspekte gesagt. Hat sich irgendwie einer rauskristallisiert? Irgendeine Hilfestellung oder irgendein Beratungsaspekt, der euch besonders viel Spaß macht und bei dem ihr, also auf den ihr besonders stolz seid?
Jetzt so ein spezieller Beratungsaspekt, würde ich sagen, finde ich, ist ein bisschen schwierig. Worauf wir, glaube ich, schon stolz sind, ist, dass man einfach vielleicht nochmal hervorheben muss, das trifft jetzt auf einige Projekte von Rehab zu, aber nicht auf alle, dass wir bis jetzt auf jeden Fall ein rein ehrenamtliches Projekt sind. Das heißt, wir stemmen wirklich einfach alles in unserer Freizeit, also von der von Aufbau und Pflege unserer Website, das Logo, das wir erstellt haben, die Videos, die wir machen, Kontaktaufnahme mit den Bäckereien. Das geschieht irgendwie alles nebenbei zu Studium und Arbeit. Und ich glaube, da kann man schon mal stolz drauf sein, dass wir da eine Gruppe von Leuten sind, die da wirklich Bock drauf hat, das einfach nebenbei zu wuppen. Und was irgendwie auch echt toll war, war, dass wir dieses Jahr einen zweiseitigen, recht prominenten Artikel hatten in einem Fachmagazin aus der Backbranche, was jetzt auch, glaube ich, nicht so ganz, also Backbranche ist relativ traditionelles Gewerbe und wenn da so ein Fachmagazin mal kommt und uns zwei Seiten gibt, ist das natürlich schon auch eine ganz coole Plattform.
Cool. Mir war nicht bewusst, dass es Fachmagazine für Bäckereien gibt, aber es gibt bestimmt alles.
Ja, es gibt sogar einige.
Voll cool. Ja, mega gut. Aber klingt nach einer richtigen Meisterleistung mit nur Ehrenamtlichen. Voll gut. Vielleicht so ein bisschen als Abschlussfrage. Was sind so die veganen Snacks, wo du dich am meisten drüber gefreut hast, dass es die jetzt gibt?
Also grundsätzlich freue ich mich über jeden neuen Snack, den ich entdecke. Und besonders war, glaube ich, dieses Jahr habe ich zu Fasching das erste Mal einen veganen Krapfen gegessen. Und das war sowas, das habe ich die Jahre jetzt schon immer vermisst. Und ja, veganer Krapfen und er war echt lecker. Das war nice.
Voll gut. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke, dass du die Zeit genommen hast und dann noch einen schönen Tag.
Dankeschön, mach's gut, Chiron.
Ciao.
Ciao.
Fancy, fancy.
Fancy, fancy.
Ja, cooles Interview. Hat mir voll Spaß gemacht, mit Lila mich darüber auszutauschen und ihre Seite davon zu hören. Klingt auf jeden Fall nach genau der richtigen Initiative, um Bäckereien da auch einfach zu unterstützen. Aber ist auch echt noch ein weiter Weg, wenn ich mich zumindest hier in München so in den Bäckereien umschaue.
Das stimmt. Ich finde es aber auch total spannend, das Projekt jetzt ja seit ein paar Monaten oder fast Jahren schon begleitet zu haben und zu sehen, was in der Zeit schon passiert ist. Also als Fancy Plancy angefangen hat, gab es gefühlt in keiner Bäckerei vegane Auszeichnungsschilder. Und jetzt sind da ja schon einige dabei. Es liegt sicher nicht nur an Fancy Plancy, ist auch ein Trend gerade, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass sich da was tut. Lila hat ja gerade davon gesprochen, dass sie sich dieses Jahr besonders über den veganen Krapfen gefreut hat. Gibt es denn einen veganen Snack, den du am meisten feierst, Chiron?
Ja, ich kann mich immer nicht so richtig entscheiden zwischen süßen oder salzigen Snacks. Ich ertappe mich vor allem morgens so zum Frühstück, wenn ich so schnell auf dem Weg zur Arbeit bin oder so und dann schnell noch ein Frühstück einkaufen muss, ertappe ich mich immer wieder dabei, dann doch irgendwie was Süßes zu holen. Da bin ich schon auch sehr leicht zu haben für. Aber ich freue mich auch immer mega, wenn es irgendwie so ein belegtes Brötchen oder so gibt. Deswegen kann mich immer nicht so ganz entscheiden.
Das kann ich gut verstehen. Ich bin auch eher Team salzig, aber ich freue mich auch, weil ich mir dann die süßen Sachen wahrscheinlich eher nicht kaufen würde. Zum Beispiel, dass Lila regelmäßig zu irgendwelchen Treffen süße Snacks mitbringt, vegane, und man sich dann durchprobieren kann. Da finde ich zum Beispiel die Zimtschnecke super lecker, die ich letztens bei ihr probieren durfte.
Ja, vegane Zimtschnecken sind schon auch mit mein Favorite. Und vor allem die von Richard hier als relativ bekannte Bäckereikette in München, finde ich mega gut. Hatte ich auch tatsächlich letztens erst an meinem Geburtstag mit auf der Arbeit. Waren auch alle Kollegen und Kolleginnen mega begeistert von. Und finde ich mega cool. Die sind auch super gut schon im Auszeichnen und so. Und ja, finde ich spannend, was die Bäckereien dann doch schon motiviert, die wenigen, die es schon gut machen, was die eigentlich motiviert, das jetzt schon zu tun.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, bei Richard gibt es schon jede Menge veganer Snacks und auch schon die Frage aufgeworfen, warum macht das eine Bäckerei wie Richard eigentlich? Ich habe mal mit dem Geschäftsführer gesprochen und die ein oder andere Frage beantworten lassen und auch da können wir jetzt mal reinhören. Herr Müller-Richard, seit 2009 sind Sie bereits in der 5. Generation Geschäftsführer der Münchner Traditionsbäckerei Richard. Traditionelles Backhandwerk und vegane Zutaten. Passt das zusammen?
Ja, weil wenn man in die Vergangenheit blickt und auch ebenso lang noch am Leben bleiben will, wie man schon auf der Welt unterwegs ist, dann muss man ganz besonders in die Zukunft blicken. Und insofern passt auch der vegane Gedanke sicherlich als ein Zukunftsgedanke sehr gut ins Konzept und in den Zusammenhang.
Seit wann haben Sie süße und salzige vegane Snacks im Sortiment?
Also das erste Produkt haben wir 2017 ins Sortiment genommen. Das ist ein Focaccia Originale. Es war damals noch ein Test, inspiriert vom italienischen Backhandwerk, und richtig Schwung aufgenommen hat das Ganze bei uns in der Zeit nach Corona. Da hatten wir ja auch Zeit nachzudenken, nachdem das Geschäft sehr stark rückläufig war, und hat man sich auch Gedanken gemacht, wie man sich in der Zukunft ausrichten will. Und durchgestartet sind wir dann im Jahr 2021 mit der Zimtschnecke, die richtig gut angekommen ist, die auf Anhieb ein absoluter Verkaufsschlager war. Daraufhin hat sich dann auch unser Konditormeister in der Backstube, der Herr Rühle, der über 40 Jahre schon im Haus war, auch zum Ehrgeiz gesetzt, unser absolutes Top-Produkt, den Daci, in vegan zu entwickeln. Und aus beiden haben sich ja weitere Abspaltungen ergeben. Einerseits der Apfel-Daci, den es ganzjährig gibt, und den Erdbeer-Rhabarber-Daci, den es jetzt zur Erdbeerzeit gibt. Und aus der Zimtschnecke ist auch inzwischen auch die Blaubeerschnecke herausgewachsen.
Jetzt sind Sie schon ein paar Jahre richtig im veganen Geschäft. Für viele Bäckereien ist vegan aber nach wie vor irgendwie ein Fremdwort. Wie kam es dazu, dass Sie vegane Snacks ins Sortiment integriert haben?
Ja, weil wir uns einfach mit den Foodtrends und Lebensmitteltrends auseinandergesetzt haben und einfach einen Blick in die Zukunft, auch aus dem, sagen wir mal, aus dem Gedanken der Nachhaltigkeit heraus, da das uns ja natürlich auch beschäftigt. Und so sind wir eben auf die veganen Produkte und den veganen Trend gekommen und wollten dort auf alle Fälle auch was entwickeln. Ein Grund war auch, sagen wir, unser Austausch mit unseren sozialen Medien oder Social Media, da uns ja auch viel zurückgespiegelt wird.
Sie haben vorhin schon die berüchtigte Zimtschnecke erwähnt. Sie ist ein Klassiker und auch vegan. War das schon immer so?
Nein, das war noch nicht immer so. Die Zimtschnecke hat sogar bei uns im Haus einen sehr langen Werdegang. Und der erste Erfolg ist die vegane Zimtschnecke. Denn wir haben schon vor über 10 Jahren schon rumexperimentiert, mal mit Franzbrötchen, die ja angelehnt sind. Zimt hat nicht funktioniert. Dann gab es mittlerweile zwischenzeitlich eine Zimtschnecke, die auch nicht sonderlich gut lief. Also da auch traditionell noch mit Butter hergestellt. Und dann gab es eben eine Lücke. Und 2021 kam die vegane Variante haben wir herausgebracht, und die hat richtig eingeschlagen. Ja. Das ist von Anhieb hat sich die in diesem ganzen Feinbäckereisortiment auf den ersten Platz geschoben.
Wie reagiert Ihre Kundschaft denn allgemein auf die veganen Snacks?
Ja gut, man sieht ja an so einem Tag wie heute, dass die veganen Produkte gut ankommen. Also unsere Humuskruste, unser veganes Sandwich ist schon verkauft, genauso wie der Erdbeer-Rhabarber-Daci schon weg ist. Wir haben jetzt noch einen Apfel-Daci, eine Zimtschnecke da, und die Blaubeerschnecke ist auch schon weg. Also es kommt sehr gut an. Auch im Café, was ich noch vielleicht noch gar nicht erwähnt habe, auch letztes Jahr haben wir im Café ein Frühstück ins Sortiment genommen, ein veganes, das eben so eigentlich guten Anklang findet, ja.
Gab es denn auch schon mal vegane Snacks, die gefloppt sind, die nicht so gut funktioniert haben?
Ja, eine spannende Frage, muss ich hier glatt etwas nachdenken. Ich glaube nicht, mir fällt spontan gar kein Flop im veganen Sortiment ein. Wir haben natürlich saisonelle Produkte, aber die floppen jetzt nicht, weil sie nicht laufen. Wir hatten jetzt im Januar, Februar zur Faschingszeit den veganen Krapfen. Da ist natürlich die Zeit jetzt vorbei, das ist einfach saisonell begrenzt. Und wir hatten Ostern einen veganen Kirschfladen. Das ist war von vornherein vorgesehen nur für die Osterzeit, weil wir ja auch den klassischen Fladen jetzt nicht im Sortiment haben. Und ich glaube, einen Flop hatten wir im veganen Bereich so gesehen noch nicht.
Sie haben gerade schon so anlassbezogene vegane Snacks wie den Krapfen zur Faschingszeit oder auch den Kirschfladen in der Osterzeit angesprochen. Sind denn weitere solche Snacks zu bestimmten saisonalen Anlässen geplant?
Ja, das ist in gewisser Weise ein Geheimnis. Da kann ich jetzt da nicht allzu viel dazu sagen. Aber doch, wir haben schon konkrete Ideen. Wir hatten auch einen Hefeteig, Gebäck, einen Hoppelhasen zu Ostern. Da wollen wir vielleicht ein Äquivalent fürs ganze Jahr herausbringen. Einen Münchner Dackel. Wir haben die ein oder andere Idee, vielleicht auch Richtung Weihnachten. Da haben wir noch eine Lücke, was vegane Produkte betrifft. Die werden wir oder müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal schließen. Und da wird es schon noch die ein oder andere Weiterentwicklung geben. Und auch in der Speisekarte im Café gibt es noch eine kleine Umstellung beim Frühstück im veganen Sortiment.
Wir dürfen also gespannt bleiben. Da kommt auf jeden Fall noch mal was auf uns zu. Gibt es denn in der Zubereitung von veganen Snacks besondere Herausforderungen?
Ja, die größte Herausforderung, die mir spontan einfällt, ist der Mangel an Ei. Es ist natürlich so, dass gerade die Hefeteige und im süßen Backbereich ist Ei schon ein wichtiger Bestandteil, um den Teig zusammenzuhalten, die Lockerung hineinzubringen, für manche auch geschmacklich, aber das ist einfach ein Rohstoff, der fehlt und daher gelingt manches vielleicht auch nicht ganz so wie im konventionellen Bereich, also man muss schon schauen, dass der Krapfen richtig aufgeht, dass er ein Volumen gewinnt, aber es gibt natürlich andere Bereiche, sagen wir wie beim Daci, im Mürbeteig-Bereich funktioniert es wunderbar, da gibt es keinen Unterschied. Man macht vielleicht ein paar Abstriche in der Bräunung natürlich, dass der Milchzucker auch fehlt, aber im Großen und Ganzen wird man damit lernen, damit umzugehen und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Wir haben jetzt schon viel über das vegane Sortiment gesprochen. Welche Rolle spielt denn allgemein das Thema Nachhaltigkeit bei Richard?
Ja, wir beschäftigen uns ja schon seit über 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und sind da auch Mitglied seit über 20 Jahren im Umweltpakt Bayern, wurden da jetzt erst letzte Woche, glaube ich, erst geehrt seitens des Ministers. Das geht Hand in Hand mit dem veganen Gedanken und wenn man auch in die Zukunft blickt, ja, wir haben seit über 10 Jahren beziehen wir auch schon Ökostrom und ein Großteil der Flotte ist auf entweder Elektro- oder Bio-Erdgasfahrzeuge umgestellt, die die Produkte ausliefern. Die Verpackung ist schon seit Jahren mit FSC-Papier, also schon bevor die gesetzlichen Änderungen kamen, umgestellt. Und wir haben schon das Ziel, bis zum Ende dieses Jahrzehnts, zumindest unsere Produktion auf alle Fälle klimaneutral zu stellen. Ja. Da haben wir noch ein paar Herausforderungen, aber auch vegane Produkte sind da sehr hilfreich.
Wie finden Sie die Initiative Fancy Flancy und hat sich durch die Ansprache und Auszeichnung durch das Projekt etwas verändert?
Also zunächst mal finde ich den Namen genial. Ich finde Fancy Flancy einfach, ist einfach, man muss da schmunzeln und es ist modern. Ich finde es super und die Initiative finde ich auch gut. Das erschließt natürlich auch uns eine neue Community, aber generell sage ich mal, glaube ich, der Gesellschaft wahrscheinlich den Hinweis, dass man sich mit diesen Gedanken auseinandersetzt und wünsche euch noch eine sehr erfolgreiche Zukunft.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, auch euch alles Gute für die Zukunft.
Ja, mega cool auch mal die andere Seite zu hören. Voll spannend, einfach zu verstehen, was die Leute, die hinter so einer Bäckerei auch stehen, darüber denken und was die so motiviert und was deren Challenges sind. Voll cool. Vor allem, weil Richard ja auch schon seit ziemlich langer Zeit einfach fancy Bäckerei ist und da immer im engen Kontakt auch steht. Fand ich voll gut.
Kairon, lass uns nochmal über ein anderes Thema sprechen. Wir haben uns gerade schon viel darüber ausgetauscht, wie lecker vegane Snacks sein können. Darüber kann man natürlich auch nicht genug sprechen, aber wir wollen auch noch das ein oder andere Thema anschneiden. Und jetzt würde ich gern von dir wissen, warum du eigentlich Flexiganer bist. Was gibt es für Gründe, dass du dich, so gut es geht, vegan ernährst?
Ja, bei mir war das tatsächlich eher so rationale Gründe. So durch Podcast und Artikel und ja, der generelle Trend und so habe ich mich dann doch so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und das sind einfach so Effizienzsachen, wenn man sich überlegt, wie viel Energie sowohl Wasser als auch Strom und Treibstoff und so weiter in die Produktion reingeht von verschiedenen Arten von Lebensmitteln, ist halt schon einfach verrückt, wie viel für tierische Lebensmittel, wie viel Energie dafür aufgewendet werden muss. Und wenn wir uns so überlegen, so als globale Gesellschaft auch, haben wir doch auch einfach so eine Verantwortung und auch irgendwie so eine Challenge vor uns. Und da ist es einfach schlau, sich von vornherein bei einer wachsenden Bevölkerung sich irgendwie relativ effizient aufzustellen. Manchmal ertappe ich mich selbst dabei, dass der Gedanke irgendwie sehr rational ist, aber ist tatsächlich so ein bisschen die Hauptmotivation. Wie ist es bei dir, Sina?
Tatsächlich ganz ähnlich. Ich hatte während meinem Bachelorstudium ein Seminar, das hieß irgendwie globale Landnutzungsänderungen oder so ähnlich. Und da haben wir uns eben viel damit beschäftigt, wie die Flächen auf unserem Planeten genutzt werden und wie sich das auch in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Und das hat mich irgendwie total bewegt. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, da irgendwie auch einen Beitrag leisten zu wollen, weil ich es auch total krass fand, wie viele Flächen eben auch draufgehen für die Produktion von tierischen Lebensmitteln. und wie viel mehr Menschen wir auch ernähren könnten, wenn wir eben mehr pflanzliche Lebensmittel auf den Flächen anbauen, weil das ist ja eigentlich eine ganz logische Rechnung, wenn man Futtermittel für Tiere anbaut, braucht es eine zusätzliche Fläche, eben die für die Tiere und die für die Futtermittel. Und wenn wir direkt Lebensmittel für uns anbauen, die nicht erst durch die Kuh oder ein anderes Tier durch müssen, dann spart es einfach Flächen. Und ich finde, das ist schon ein paar Jahre her, aber das Thema wird ja immer präsenter auch, dass eben auch Flächen knapper werden, weil unbenutzbar, unbewohnbar. Und deswegen war das bei mir tatsächlich auch so, dieser globale Aspekt von Verteilung und Produktion von Nahrungsmitteln.
Ja, da finde ich auch tatsächlich super spannend, so diese Rechnung oder Aufstellung zwischen wie viel Protein, Lebensmittel kann man denn auf wie viel Quadratmeter herstellen? Und da ist dann halt eben auch wieder genau, was du gerade gesagt hast, ne? Die Futtermittelproduktion und so, die raubt einfach wahnsinnig viel Quadratmeter dann. Deswegen Flächennutzung auch voll der wichtige Aspekt.
Und ich finde es aber voll spannend, weil unsere Gründe ja jetzt irgendwie sehr ähnlich waren, irgendwie so rationale Geschichten, wie du es genannt hast. Und ich habe mich jetzt aber so mit den Jahren auch immer mehr mit den Themen auseinandergesetzt und dann kommen natürlich auch noch andere Aspekte ins Spiel. Ich finde zum Beispiel das Thema Gesundheit auch super wichtig und eigentlich finde ich es absurd, dass ich erst durch diese Umstellung auf eine vegetarische Ernährung und dann vegane Ernährung mich so intensiv auch mit dem Thema Ernährung und gesunder Ernährung auseinandergesetzt habe, weil das ja eigentlich in jeder jeglicher Ernährungsform auch irgendwie ein Aspekt sein sollte. Aber wenn man dann mal so genauer auf das Produkt guckt, auf die Zutatenliste, was ist da eigentlich so drin, eigentlich mit der Idee, tierische Produkte zu vermeiden, dann kommt man ja trotzdem auch schnell in so ein Aha-Erlebnis, was steckt in den Produkten denn sonst noch so drin? Und das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, dass vegane Ernährung halt in meinen Augen irgendwie mehr ist. Also ich habe halt eben angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann spielen ja auch so Themen wie biologischer Anbau, saisonale, regionale Produkte, weniger Verpackungsmüll beim Einkauf und so auch eine Rolle. Und ich finde es eigentlich immer schade, wenn vegan irgendwie auf, ich sage jetzt mal überspitzt, den Raw Cashew Avocado Cake oder so reduziert wird. Weil für mich ist das eigentlich mehr als das.
Ja, ist nicht immer Hummus mit Selleriesticks.
Genau, es ist eben super vielfältig. Das finde ich auch total schade, wenn immer von der veganen Ernährung gesprochen wird, weil ich finde, Ernährung ist was total Individuelles und das kann nicht so über einen Kamm geschert werden. Deswegen rege ich mich immer total gern darüber auf, wenn ich so Sätze lese wie vegane Ernährung ist irgendwie gesund oder doch nicht so gesund wie gedacht und so, was ja in meinen Augen totaler Quatsch ist, weil jede Person sich gesund oder ungesund ernährt, aber unabhängig davon, ob sie tierische Produkte konsumiert oder nicht. Man kann in jeglicher Ernährungsform halt gesund leben oder nicht.
Ja. Ja, es gibt ja auch, also du kannst ja auch einfach Zuckerglasur von so einem Kuchen essen, die ist auch vegan, aber
es gibt
alles
auch vegane
andere ist
Chips. So.
Ja.
So what?
Genau. Also kannst auch mit veganem Essen fett werden.
Ja, genau, und genauso aber auch, also ja, es ist einfach super individuell und ich persönlich finde immer, dass da viele verschiedene Aspekte eine Rolle spielen sollten, eben zum Beispiel weniger tierische Produkte, aber auch mehr biologische, mehr regionale, mehr saisonale und was wir gerade schon alles genannt haben. Aber was ja gerade beim Veganen auch voll der wichtige Aspekt ist, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist so das Thema Tierethik, generell Ethik, Tierschutz. Ist persönlich ein Thema, mit dem ich mich auch erst so im Laufe der Jahre immer mehr beschäftigt habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, du hast auch gesagt.
Ging mir genauso im Ende. Ihr habt irgendwie, ja klar, ist irgendwie so ein Seitenthema. Man weiß, dass es ein Ding ist. War für mich aber auch neu, deswegen war es auch mega spannend für mich. Ich habe noch ein kurzes Interview geführt mit der Tamara von Animals United, von dem Verein. Und habe da auch nochmal ganz neue Aspekte gehört, wie weit dieser Tierschutz auch ist. Und genau, lass uns einfach nochmal kurz reinhören.
Voll gern.
Hallihallo Tamara. Herzlich willkommen Hi. Bei uns im Podcast.
Vielen Dank.
Lass uns doch gleich mal starten. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier bei uns beim Podcast dabei bist. Erzähl uns doch gleich mal von Anfang an, wie bist du zum Vorstand von Animals United gekommen und für was steht Animals United eigentlich? Für was setzt ihr euch ein? Was macht ihr so?
Ja, also Animals United, das ist sozusagen eine Tierrechtsorganisation und ich bin damit im Vorstand seit nicht allzu langer Zeit. Wir sind insgesamt aktuell 4 Vorstandsmitglieder. Mhm. Und kurz gefasst setzen wir uns dafür ein, dass Tiere vor der Ausbeutung von Menschen bewahrt werden und ihnen somit halt ein besseres Leben beschert wird, beziehungsweise überhaupt erstmal ein Leben ermöglicht wird. Und da konzentrieren wir uns auf jetzt aktuell 6 Säulen, nämlich den Lebensmittelsektor, die Bekleidungsbranche, Unterhaltungsbranche, Haus- bzw. Heimtierhaltung, Forschung und jetzt eben neu auch noch Jagd und Fischerei.
Dann lass uns direkt mal mit dem Thema starten. Also wie du weißt, geht es ja bei uns um vegane Snacks beim Bäcker. Und in der Vorbereitung von dieser Folge haben uns auch, oder habe ich mir auch Gedanken gemacht, natürlich, was bedeutet das alles? Und wenn ich jetzt so an eine Bäckerei denke und an die Butterbrezel und die Nussschnecke und was auch immer man so gerne beim Bäcker mag, dann habe ich nicht sofort tierische Produkte im Kopf oder das Tierwohl im Kopf. Wir haben bei der Vorbereitung dieser Folge auch ganz kurz den Satz fallen lassen oder den Satz gehabt, eine Bäckerei ist ja kein Metzger, wo es so ganz eindeutig ist, dass es da natürlich auch um Tierschutz und Tierleid geht. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach kurz zusammenfassen, was sind denn wirklich so die Auswirkungen von tierischen Produkten bei zum Beispiel Bäckereien?
Ja, beim Bäcker erkennt man es vielleicht nicht ganz so direkt, weil da vielleicht mal eine Wurstsemmel ist oder Schnitzelsemmel oder so. Da sticht es beim Metzger vielleicht dann doch nochmal eher ins Auge. Aber hier haben wir halt auch ein bisschen andere Themen. Nämlich geht es da hauptsächlich um das Thema Milch und um das Thema Eier. Und ich will mal kurz so aus ethischer Sicht erklären, warum das Thema Milch zum einen ein Problem darstellt. In Kurzform gesagt, das Bizarre in der Milchindustrie ist, dass die Kühe immer wieder künstlich besamt werden, um Kälbchen geben zu können. Ja? Und die werden dann zumeist nach sehr kurzer Zeit den Muttertieren entrissen und landen in sogenannten Kälber-Iglus. Und da entsteht ein sehr hoher emotionaler Schmerz, natürlich für das Muttertier als auch für das Kälbchen, weil die ja eigentlich beieinander sein wollen. Und die Männchenkälber, die sind wirtschaftlich quasi kaum rentabel. Und da passieren ganz schlimme Sachen, wo selbst so mancher Landwirt wirklich die Tränen in die Augen kriegt, weil er es so eigentlich auch nicht wollte. Die werden dann nämlich in andere Länder gefahren, also auf dem Landweg, zum Beispiel nach Spanien. Und von dort leider Gottes, weil es da auch nicht so besonders rentabel ist, nochmal mit dem Schiff, und das kann auch Wochen dauern, in arabische oder afrikanische Länder transportiert, wo dann das betäubungslose Schlachten auf sie warten.
Wow.
Das ist das eine Thema. Dann geht es eigentlich noch weiter. Nämlich, wie du schon vorher gesagt hast, ja, Thema Klima kommt hier ja auch mit rein. Also es ist ein ganz starker negativer Impact, auch eben Thema Milch. Zum einen, das weiß eigentlich jeder so, die Kühe auf der Weide, wenn sie denn mal auf der Weide sind, sind die meisten ja gar nicht. Die meisten leben im Stall und sehen die Weide nicht. Aber auch so kommen eben die Rülpser und die Fürze in die Atmosphäre, das ist das Treibhausgas Methan, was da ausgestoßen wird. Und dann haben wir noch das Thema mit dem Lachgas. Das wird ausgestoßen durch die landwirtschaftliche Düngung und den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln. Und dann kommt ja noch die Regenwaldabholzung auch noch dazu für den Futtermittelanbau. Also per Rundumschlag eine ganz ungeschickte Angelegenheit, wenn man eigentlich seine Klimaziele auch verbessern möchte.
Also krass, danke für diesen Rundumschlag an Informationen, war mir in dem Detail gerade auch nicht klar. Ist es denn dann genauso fragwürdig, Nicht-Fleischprodukte zu verwenden wie Fleischprodukte, oder würdest du sagen, da ist schon nochmal ein Unterschied?
Egal, welche Ausbeutungsform wir haben, ob es jetzt, egal auch für welches Tier. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn es die Tiere angeben würden, sie würden immer die 10 angeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Es sind fühlende, leidensfähige Mitgeschöpfe, und da sind wir, egal ob es jetzt Ei, Milch oder Fleisch ist, in einer systematischen Ausbeutungswirtschaft. Und das würden wir unseren schlimmsten Feinden nicht zumuten, was die Tiere da tagtäglich erleben müssen, von ihrem ersten Lebenstag an bis zum Schlachten selbst.
Klingt nach einer krassen Maschinerie, die da im Hintergrund läuft. Gibt es denn da nochmal einen Unterschied zwischen konventioneller Tierhaltung und dem Bio-Label? Oder den Tieren aus die Bio-Label-zertifizierten Betrieben?
Ja, also definitiv gibt es die. Allerdings, da müsste man jetzt erstmal die ganz unterschiedlichen Bio-Labels näher betrachten. Mhm. Denn da macht es natürlich auch nochmal einen signifikanten Unterschied, um welches Siegel es jetzt da gerade geht. Aber wenn ich so das ein bisschen zusammenfasse, dann ist es so, dass in der Biobranche im Vergleich, die ist übrigens auch viel, viel kleiner wie die konventionelle Branche, also macht vielleicht je nach Bereich 3-5% aus, dass die eben schon sich an andere Vorgaben halten müssen. Also zum Beispiel wird den Tieren mehr Platz zugestanden oder sie bekommen hauptsächlich Biofutter aus eigenem Anbau oder es werden obligatorisch keine Medikamente, Antibiotika zugesetzt. Die Transportstrecken für die Biotiere müssten kürzer sein. Und sollten zum Beispiel jetzt Rinder, die sollten dann auch Weidegang oder Auslauf ermöglicht bekommen. Das ist so das Positive. Aber zum Beispiel im Fall des Rindes ist so, dass die Enthornung halt auch in dem Biobetrieb nicht gänzlich verboten ist, abgesehen von Demeter zum Beispiel. Anbindehaltung in der Biotierhaltung wird ebenso nicht grundsätzlich untersagt. Und auch hier wird den Kälbchen halt einfach zu früh von den Müttern getrennt. Und ihnen wird maximal zugestanden, dass sie in Gruppen von Kälbchen statt in diesen Einzeliglus gehalten werden.
Jetzt versuchen wir ja mit Fancy Flancy Bäckereien dazu zu bringen, mehr vegane Produkte anzubieten und die auch ordentlich zu deklarieren. Was ist deine Einschätzung? Wie groß ist der Einfluss, den wir mit dieser Initiative haben?
Also, ich denke, dass der Einfluss, wenn Fancy Pflänzli noch bekannter wird, sehr, sehr groß sein kann. Weil ich denke, wenn die Bäckereien merken, da gibt es so in der Konkurrenz, da passiert was, oh, da gibt es so positives Image, ein höherer Absatz vielleicht sogar auch, da gibt es eine Nachfrage nach veganer Kennzeichnung und nach veganen Produkten, hey, auf den Zug wollen wir natürlich auch aufspringen, ja.
Sehr gut. Okay, zusammenfassend ist es fair zu sagen, dass man mit veganen Snacks, egal wo, ob bei Bäckereien oder irgendwelchen anderen Restaurants oder sonst wo, verhindert man damit automatisch dann quasi Tierleid?
Ja, also mit einer rein pflanzlichen Lebensweise vermindert man schon oder verhindert man schon wirklich sehr viel Leid und man kann ja auch wirklich auf so viele Alternativen zurückgreifen.
Wenn du jetzt so an deinen gewöhnlichen Bäckereienbesuch denkst, gibt es irgendwie irgendeinen Snack, egal ob salzig oder süß, den du dir wünschen würdest?
Ja, ich stelle mir halt so vegane Wraps vor und umweltbewusst verpackte Salate und eigentlich habe ich total Lust auf einen veganen Bienenstich und Maulwurfkuchen und russischen Zupfkuchen und genau, also ich habe total Lust auf so tolle Sachen, die man ja in so manchem veganen Café kriegt, aber beim Bäcker vergeblich dann auch suchen.
Aber vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für die ganzen Hintergrundinformationen. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein und hoffentlich bis bald.
Ja, ganz lieben Dank auch von mir und natürlich von Animals United und den Tieren. Merci.
Wow, das waren jetzt nochmal eine Menge Hintergrundinformationen, die wir da bekommen haben. Voll gut, auch nochmal so ausführlich zu sehen, welches System da eigentlich dahinter steckt und welche Auswirkungen das hat. Und eigentlich umso schöner dann auch zu realisieren, wie gut es ist, dass es Initiativen wie Fancy Plancy gibt.
Auf jeden Fall. Ja, also ich finde auch, also auf der einen Seite muss man sich, glaube ich, immer irgendwie, keine Ahnung, muss man immer reflektieren und sehen, wo sind so die Needs, die wir haben, wie kaputt ist manchmal auch leider das System. Aber dann den Kopf in den Sand zu stecken, ist irgendwie auch nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, hey, lasst uns einfach zeigen, wie es besser geht. Ganz das Real Republic-Motto, yeah statt Bu. Und einfach ja es besser zu machen und was Geiles draus zu machen. Am besten noch mit geilen Leuten, da macht es auch noch Spaß und so ein kleines Revoluzertum ist schon auch einfach geil.
Ja, die eine Option ist, wie du sagst, sich in einer Initiative zusammenzuschließen wie Fancy Plancy und gemeinsam was zu verändern. Es gibt aber natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Ein paar einzelne, auf die können wir vielleicht noch eingehen. Zum Beispiel einfach mal vegane Ernährung ausprobieren und versuchen, das in den Alltag zu integrieren. Also ich glaube, wir sind voll die Gewohnheitstiere und es ist voll oft richtig schwer, so Gewohnheiten auch zu verändern. Aber ich persönlich finde, dass es echt hilft, so Stück für Stück sich einzelne Sachen vorzunehmen. Also keine Ahnung, zum Beispiel mal einen Tag pro Woche Montag als veganen Tag auszurufen oder auch mal einen ganzen Monat oder so vegan zu leben.
Oder auch einfach mal nur einen Restaurantbesuch. Also in meinem Wechselprozess war es tatsächlich genau so, dass ich in ein Restaurant gegangen bin und dachte so, ja, jetzt bezahle ich ja schon, dann muss ich auch was Richtiges essen. Und dann muss es immer irgendwie der Schnitzel sein oder keine Ahnung was. Und dabei gibt es halt auch einfach geile vegetarische oder vegane Sachen. Und immer mehr Restaurants bieten dann ja auch einfach was Geiles an. Ich war letztens in einer Pizzeria und die hatten eine vegane Pizza. Und die war dann auch irgendwie mega geil mit frischen Sachen und mit Sachen, die ich sonst nie auf einer Pizza hatte. Und da fand ich mega cool, das einfach auszuprobieren und am Ende auch die Response für das Restaurant zu generieren, so hey, die Leute bestellen es auch wirklich. Das ist auch so, dass ein bisschen, keine Ahnung, in den Bäckereien einfach mal nachfragen, hey, habt ihr was Veganes? Allein dadurch glaube ich, wenn es genug Leute machen, dann regelt der Markt das fast von alleine. fast. Wir müssen da immer noch alle zusammenhalten, aber genau, ich glaube, das hat definitiv einen Impact.
Da sind wir wieder bei einem deiner liebsten Themen, der Nachfrage. Voll gut, dass du dafür immer wieder die Hand hochhältst oder das Schild hochhältst oder wie man auch immer sagt. Ich finde, noch ein anderer wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist so dieses Gefühl, dass das jetzt was Positives, was Schönes war. Also voll oft, glaube ich, wird so weniger tierische Produkte auch mit Verzicht verbunden. Und wenn du jetzt sagst, hey, du hast diese Pizza ausprobiert und da waren irgendwie tolle Sachen drauf, die würdest du jetzt vielleicht auch in Zukunft häufiger essen, dann ist das ja eigentlich voll der Gewinn. Also ich finde das auch immer wieder schön, mal da auch den Spieß und die Denkweise umzudrehen. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt richtig viele vegane Restaurants. Ich finde, es gibt mittlerweile auch wahnsinnig viele vegane Kochbücher, Rezepte im Internet. Also vielleicht ist auch das eine schöne Möglichkeit, einfach mal beim nächsten Gericht zu überlegen, gibt es da auch eine vegane Alternative von und wie funktioniert das? Ich finde, da kann man sich auch total gut ausprobieren und so neue Geschmacksrichtungen und so kennenlernen, die man sonst vielleicht nicht so gewöhnt ist.
Ja, total. Und irgendwie, es gibt, glaube ich, für fast alles eine vegane Option. Ich hatte das letztens erst mit einem Freund über vegane Semmelknödel und dass der sich darin total verwirklicht, jetzt die verrücktesten Semmelknödel-Rezepte selbst zu erfinden, auch teilweise. Einmal so ein Basic-Rezept irgendwie ausprobiert und jetzt macht er alle möglichen verschiedenen Sachen rein und ist super begeistert. Und er selbst ist auch überhaupt gar kein strikter Veganer, aber sagt, hey, warum nicht, wenn es mir gut schmeckt, dann kann ich auch einfach die vegane Option nehmen.
Ja, da kenne ich auch, kenne ich auch ein paar Beispiele eben von Menschen, die sich gar nicht unbedingt strikt vegan ernähren, aber sagen, in manchen Bereichen ist die vegane Option vielleicht sogar die bessere. Also meine Schwester zum Beispiel backt eigentlich nur noch vegan, weil sie sagt, die Eier sind viel zu schade, um sie in den Kuchen zu werfen, wo es keinen Unterschied macht, ob sie drin sind oder nicht.
Total. Oder Mayonnaise oder so. Wir waren letztens im Urlaub und wir hatten eine Schwangere dabei, die irgendwie gerade, war mir auch nicht bewusst, dass man irgendwie gucken muss wegen Mayonnaise, weil da ungekochtes Ei drin ist oder rohes Ei drin ist. Und wir hatten einfach standardmäßig die vegane Mayo dabei. Und das sind auch einfach so Sachen, den Kram kann man beim Grillen top in der Sonne stehen lassen und braucht keine Angst haben wegen Salmonellen oder so oder weniger. Und ja, hat einfach viele Vorteile auch. Ja, krass, irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir verquasseln uns gerade und wir könnten bestimmt auch noch zwei Stunden weiterreden. Machen wir vielleicht auch gleich einfach ohne Mikrofon noch, aber unsere Podcast-Zeit geht leider langsam zu Ende. Deshalb bleibt uns eigentlich nur Danke zu sagen an alle, die zugehört haben. Und ich glaube, Sina wollte auch noch ein paar anderen Leuten Danke sagen.
Ja, voll. Natürlich euch allen fürs Zuhören, für euer Interesse, aber auch anderen Beteiligten, zum Beispiel Monika, die ganz viel mitgedacht hat und immer wieder gute Laune verbreitet hat. Auch Besat, der immer wieder kritisch nachfragt und so unsere Arbeit positiv vorantreibt, aber natürlich auch super viel Technikexpertise mitbringt, die wir brauchen, um diesen Podcast aufzunehmen. Außerdem hat Lila echt den besten Überblick und fette Texte geschrieben, die uns als Basis für diesen Podcast gedient haben. Und natürlich auch unsere anderen Gesprächspartnerinnen, denen sei auch gedankt. Zum Beispiel Herr Müller-Rischert, der Geschäftsführer von der Bäckerei Rischert und Tamara Klink von Animals United. Vielen Dank euch.
Für weitere Infos zur veganen Ernährung und Fancy Flancy schaut einfach kurz in die Shownotes.
Wenn ihr außerdem Lust habt, bei Fancy Flancy mitzumachen und mehr vegane Snacks bei Bäckereien zu verbreiten oder auch den nächsten Isar-Kanal-Podcast aufzunehmen oder in einem ganz anderen Projekt bei Rehab Republic mitzumachen, dann seid ihr herzlich eingeladen. Guckt doch mal auf unserer Homepage www.rehab-republic.de vorbei. Dort findet ihr alle Infos rund um unsere Projekte und unsere Aktionen und sonstigen Aktivitäten. Und wir treffen uns auch jeden zweiten Dienstagabend zu unserem sogenannten Plenum. Da planen wir unsere Projekte weiter, tauschen uns aus, haben eine gute Zeit. Schreibt dafür einfach eine Mail an mitmachen@rehab-republic.de. Dann bekommt ihr alle Infos zu Ort, Zeit und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Engagierten, egal in welchem Projekt.
Und bleibt dran für noch ein paar Outtakes.
Isar-Kanal. Nachhaltig durch München.
Outtakes. Kairon, lass uns noch mal über ein anderes Thema sprechen. Du hast vorhin gesagt, dass... Kairon, lass uns noch mal über ein anderes Thema sprechen. Du hast vorhin schon erzählt, dass du Flexiganer bist. Aber jetzt lass den ersten Teil nicht nochmal machen.
Das war übrigens Besat, unser Tontechniker.
Ja, der kriegt sich beim Wort Flexiganer nicht mehr ein.
Das war Sena.
Aber Luba, ich habe dich angeguckt und du bist schon was gebrochen und dann konnte ich auch nicht mehr.
Okay.
Was hat er gemacht?
Warum du eigentlich... Nee, das stimmt nicht, sorry. Fuck, warum frage ich dich jetzt?
Ja, bei mir waren das tatsächlich eher so rationale Gründe, die mich das... Sehr gut, Besa.
Ich war mitschuld.
Du hast mitschuld?
Du hast mich im Augenwinkel gesehen, oder?
Ja.
Ich sehe dich ja auch. Okay, nochmal.